Das Herz aller Dinge von Bo Geertz. Kapitel 3 Am Tag des Gerichts. Teil 6 Buße. Die letzten Haufen sammelten sich draußen auf dem Felde, wo die Fähnlein in schwarzen Vierecken standen. Schweigend und müde holten die Knechte halbgeschmolzene Schneeklumpen unter den Arm- und Beinschienen hervor und betasteten ihre Beulen mit rot gefrorenen Händen. Der eine und andere langgezogene Schrei war von dort zu hören, wo die Feldscherer arbeiteten, und hinten bei den Herren schalt man mit lauter Stimme. Der Oberst ging mit den Reichsräten ins Gericht, und die ihrerseits warfen ihm vor, dass er sein Leben in einer Weise riskiert habe, die einem Feldherrn nicht anstünde. Die frühe Winterdämmerung fiel schon über die Schneefelder. Am Waldsaum erschienen einige graue Schatten, flink und scheu wie Wölfe. Zwischen den Wacholderbüschen steckten sie ihre Blechhüte und ihre rotgeflammten Gesichter heraus, um sie sofort wieder einzuziehen und sich besser im Gestrüpp zu verbergen. Sie blickten scheu nach rechts und links. Kleine Knäuel von grauen Gestalten hatten sich hinter Tannengruppen und Findlingsblöcken zusammengeballt. Noch etliche mehr kamen den Berg herunter mit knieweichen, müden Schritten. Draußen auf den Äckern stand noch immer das königliche Heer in geschlossenen Formationen. Eins von den deutschen Fähnlein hatte sich in Bewegung gesetzt. Ein ganzer Wald von wehenden Lanzen bewegte sich erst einige Steinwürfe weit auf den Berg zu, um dann nach Süden einzuschwenken. Das genügte, um die grauen Gestalten im Walde verschwinden zu lassen, lautlos, wie sie gekommen waren. Was konnten sie hier ausrichten? Eine Handvoll Bauern mit altmodischen Panzerhemden und verschossenen Pfeilen? Im Halbdunkel lagen die Gefallenen wie schwarze Steine im Schnee. Dieser und jener von den Bauern ging auf Plünderung und suchte sich einen Helm oder ein gutes Schwert. Andere suchten einen Bruder oder Nachbarn unter den blutigen Bündeln. Es wurden nicht viel Worte gewechselt. Der Tag war zu anstrengend gewesen, die Blutopfer zu groß. Nur Dacke ging herum und suchte die Siegstimmung anzufeuern. Nicht viele hörten auf ihn. In Mölleby auf der anderen Seite des Berges begannen die Bauern zusammenzuströmen, um sich Nachtquartier zu suchen. Verwundete und Verletzte lagen schon reihenweise im Heu, und in den Hütten wurde verzehrt, was noch von Bier oder Fleisch übrig war. Eine kurze Weile nahmen der Lärm und das Gekröle wieder zu. Einige Lachsalven donnerten durch die Dämmerung, aber eine wirkliche Feststimmung kam nicht auf. Alles versank in der schweren, freudelosen Müdigkeit. Nur die Verwundeten fuhren fort zu jammern. Und dieser und jener müde, abendliche Wanderer kam in dem schmutzigen Schnee mit seiner rasselnden Beute dahergehumpelt. Herr Andreas war in einem einsamen Hof drunten am Fluss untergekommen. Er vermied, seine eigenen Gemeindeglieder aufzusuchen. Es fiel ihm schwer, ihnen jetzt in die Augen zu sehen. Und er wollte vermeiden zu hören, wie viele im Wald liegen geblieben waren. Er saß auf dem Fußboden in dem schmutzigen Stroh, das vom Schmelzwasser gefeuchtet wurde. Das Feuer knisterte hinten im Herd. Im Kerzenschein versuchten einige Männer, einen zerschossenen Arm zu verbinden. Die entblößte Haut leuchtete weiß zwischen verschmutzten Zeugfetzen. Ringsumher lagen andere Männer ausgestreckt auf dem Rücken, auf dem Bauch oder zusammengerollt wie Tiere, ohne danach zu fragen, ob jemand über sie hinwegschritt oder sich an ihre Seite legte. Herr Andreas versuchte nachzudenken. Dunkel ahnte er, dass das Bauernheer geschlagen war, obgleich es die Waldstadt behalten hatte. Dacke würde gezwungen sein, in die Wälder zurückzugehen. Östergötland würde nicht wie eine reife Frucht in seine Hand fallen. Das brauchte nicht zu bedeuten, dass seine Sache verloren war. Aber der Sieg, auf den sie gehofft hatten, war nicht mehr in Reichweite. Er versuchte, sich auszumalen, was jetzt geschehen würde. Morgen würden sie ihre Toten holen. In langen Schlittenreihen würden sie sie durch die Wälder heimschleppen. Am Grenzbach würde die Gemeinde sie empfangen. Es würde ein Wehklagen sondergleichen werden. Und dann ein Begräbnis, wie man es ähnlich in Freierum niemals gesehen hatte. Sie würden wenigstens mit Ehren in die Erde kommen. Es würde mannhaft auf ihre Asche getrunken werden. Männer würden schwören, sie zu rächen, und Frauen würden geloben, sie im Gedächtnis zu behalten, solange sie ihr Haar flechten könnten oder einen Schuhriemen lösen. Einige Fremde waren hereingekommen und standen zögernd an der Tür. Dann schritt einer über die schlafenden Leiber hinweg. Er hatte ein Anliegen an den Priester. Einer von ihren Nachbarn war soeben an seinen Wunden gestorben. Da sie bis von Fisefjärda her waren, war kein Gedanke, ihn nach Hause zu schaffen. Ob daher der Pfarrherr so gut sein und ihn morgen früh beerdigen wolle? Dann würden sie im Morgengrauen hier draußen auf dem Kirchhof ein Grab auswerfen. So käme er wenigstens in geweihte Erde. Das schnitt dem Priester ins Herz. Aber er hatte nur eine Antwort zu geben.
»Ich kann nicht«, sagte er. »Ich bin nicht würdig. Ich habe heute auf die Knechte geschossen und Blut vergossen. Und kein Priester, der Blut vergossen hat, kann wieder Dienst tun, bevor er losgesprochen ist.«
»Ist der Pfarrherr heute mit uns auf dem Berg gewesen, dann ist der Pfarrherr der Richtige, unsere Toten zu beerdigen«, sagte der Smoländer.
»Es geht nicht, Männer. Ich darf nicht. Niemand anders als der Papst kann den wieder zum Priester machen, der Blut vergossen hat.«
Die Männer sahen enttäuscht aus, aber vor dieser Erwähnung des Papstes beugten sie sich. Missmutig schoben sie hinaus.
»Niemand anders als der Papst.« Herr Andreas ließ den Kopf zu den Knien hinabsinken. Er fror. Das durchschwitzte Hemd war wie in eiskaltes Wasser getaucht. Durch das nasse Stroh fühlte er die Kälte vom Fußboden hochsteigen. »Niemand anders als der Papst.« Das war seine verzweifelte Notlage. Der Gehorsam gegen die Kirche verbot ihm jetzt, der Kirche zu dienen. Aus Liebe zu seiner Kirche musste er das opfern, wozu die Liebe zur Kirche ihn bisher unwiderstehlich genötigt hatte: Priester zu sein. Er fühlte, dass er nicht nach Freierum zurückkehren konnte, solange er für seinen Priesterdienst untauglich war. Morgen konnte er wohl im großen Haufen verschwinden. Vielleicht konnte er dennoch Gottes Sache mit der Armbrust dienen. Oder vielleicht konnte er als Schreiber bei Dacke von Nutzen sein. Aber den Leib des Herrn in seiner Hand halten, Männer von ihren Sünden lossprechen und Kinder zu Himmelserben taufen, das war ihm verboten. Würde er das jemals wieder tun dürfen? Er ließ das Stroh fallen, das er zwischen den Händen zusammengedreht hatte, und strich sich über die Augen. Dann rollte er sich gähnend und mit schmerzenden Gliedern zusammen. Die Kappe hatte er über den Kopf gezogen, damit niemand sehen sollte, dass er weinte.
Die Ebene um Skenninge lag leblos und öder in der Dämmerung. Es blaute nicht über den Schneeflächen wie an anderen Winterabenden. Nur ein schweres und freudloses Dunkel sank aus den blaugrauen Wolken herab. Der Schnee war im Tauwetter zusammengesackt, grau und glanzlos. Martin, der Schreiber,
kam mit schweren Schritten die große Straße vom Süden her auf die Stadt zu. Vor ihm erhob die Liebfrauenkirche ihr schneebedecktes Dach immer höher gegen den Himmel, und das dunkle Mauerwerk des Turmes wuchs in der Dämmerung. Die Beine waren ihm von dem langen Ritt steif geworden, und die Leisten schmerzten. Nur mit Mühe schleppte er seine Füße durch den Pappschnee. Die Stadt lag still und unbeweglich. Schuppen und Vorratshäuser versperrten die Sicht auf die Stadthäuser, und kein einziges Licht schien hierher auf die Ebene hinaus. Die gewaltige Kirche lag wie auf der Wacht, mit einem halboffenen Auge alle Wege und Felder ringsum musternd. Wie Martin da auf der Straße ging, einsam auf dem offenen Schneefeld, sichtbar für jedes Auge, das zufällig über die Ebene glitt, fühlte er sich vor dem unsichtbaren Auge nackend bloßgestellt, das dort oben im Himmel irgendwo hinter den Wolken brannte. Aber heute Abend hegte er keine Furcht. Er war auf dem Weg nach Hause. Drinnen in der Stadt fragte er sich nach Gregors, des Baders, Haus durch. Er wurde zu einem kleinen Steinhaus unmittelbar hinter der Kirche gewiesen. Das Erdgeschoss bestand ganz aus Lagerräumen mit kleinen Öffnungen hinter festen Läden. Darüber leuchtete ein schwacher Lichtstreifen aus einem schmalen Fenster. Er zögerte einen Augenblick im Torgewölbe. Dann überwand er seine Unsicherheit und tastete sich zwischen den kalten Steinwänden die Treppe hinauf. Die Treppenstufen endeten vor einer Tür. Seine Hand ruhte auf dem kalten Türklopfer. Abermals zögerte er. Drinnen hörte man eine eintönige, gellende Stimme, die etwas vorzulesen schien. Es war kein Messgesang. Es war eine eifernde, anpackende Stimme, die sich bisweilen zu einem hitzigen Rufen steigerte. Dann fiel sie wieder in ihre alte Lage zurück, und einige andere Stimmen murmelten zustimmend. Martin klopfte an. Die Stimme drinnen verstummte plötzlich. Schritte waren zu hören, und die Tür wurde geöffnet. In der Kälte und im Halbdunkel des Vorraumes erschien ein kleiner, schwarzhaariger Mann mit einem breiten Gesicht und schwarzem Spitzbart. Die Augen leuchteten schwarz und fragend im Halbdunkel. Martin fragte nach Kurt Lange. Das Gesicht des kleinen, lebhaften Mannes hellte sich sogleich auf, und er bat den Schreiber einzutreten. Die Tür zu dem inneren Raum wurde geöffnet, und im Lichtschein stand Kurt Lange mit fragendem Blick. Im nächsten Augenblick sah er noch erstaunter aus.
»Martin! Welche Freude! Willkommen!«
Er fasste den Freund an der Hand und zog ihn in die warme Kammer. »Jetzt bleibst du über den Abend und am besten über Nacht«, sagte er. »Wann musst du wieder in Vadstena sein?«
»Nie mehr, hoffe ich«, sagte der Schreiber.
Als er des anderen Erstaunen sah, fügte er hinzu.
»Ich bin hierher gekommen, um ein neues Leben zu beginnen. Ich hatte gedacht, dich um Hilfe zu bitten.«
Er kümmerte sich nicht darum, dass die anderen ihn anstarrten. Kurt Lange sagte mit seiner ruhigen Stimme sehr feierlich:
»Willkommen dann, Bruder Saulus. Von heute an wirst du Paulus heißen.«
Er wandte sich zu den anderen.
»Das ist Martin Rangvaldsson, für den wir vorhin beteten. So erhört der Herr die Gebete seines Volkes.«
Erst jetzt sah sich Martin um. Ein paar Wachslichter erleuchteten den kleinen Raum, der mit dunklen Wandbehängen ausgeschlagen war. In einer Ecke glühte das Feuer unter der Herdwölbung. Die Wände entlang saßen Fremdlinge, offenbar Städter, obgleich ihre Kleidung eher derjenigen von Bauern glich. Sie begrüßten ihn sehr herzlich.
»Leg deinen Pelz ab und setz dich«, sagte Kurt Lange.
Etwas betreten, knöpfte der Schreiber seinen Pelz auf und streifte ihn ab. Die anderen starrten erstaunt auf sein bloßes Hemd.
»Ja«, sagte er verwirrt, Mein rotes Wams liegt im Schnee. Es war ein Fluch darin. Es hielt mich am Teufel fest. Darum warf ich es fort.
Die anderen tauschten einen langen Blick und nickten.
Erzähle, sagte Kurt Lange und schob ihm einen Stuhl hin.
Martin sank schwer darauf und fasste sich an die Stirn.
Was soll ich erzählen, sagte er. Blut und Elend, Fluch und Jammer, wo soll ich beginnen? Heute hat König Gustav die Raben auf Jahrzehnte hinaus gefüttert. Der ganze Wald ist voller Leichen. Sie liegen in Haufen. Das Blut hat rote Bäche im Schnee gebildet. Es riecht nach Hinschlachten von Menschen bis weit diesseits Mölleby.
Er schnaubte, als ob er versuchte, den Blutgeruch aus den Nasenlöchern herauszutreiben. Dann legte er die Hände vor das Gesicht und lehnte sich vornüber, die Ellenbogen auf seine Knie gestützt. Er stöhnte.
»Jesus, Jesus, Jesus, alle sind sie hingeschlachtet, zerfetztes Fleisch und blutige Klumpen, Erik zu Dikaribi, Staffan zu Helgetorp, Gisle, Torkel und Elif und Larsbo Sven, alle miteinander sind sie tot. Herr, erbarme dich über uns!«
Die breiten Schultern begannen vor Weinen zu beben. Kurt Lange legte leise seine Hand darauf.
»Wir wussten, dass es so gehen würde«, sagte er leise und eindringlich. »Wir wussten es im Voraus. Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen.«
Nach einer kleinen Weile fuhr er fort.
»Aber du wirst leben, Martin. Heute hat Gott alles Alte zerschlagen, um dir etwas Neues und Besseres zu geben.«
Es wurde wieder still.
»Darf ich dir etwas zeigen, Martin?«
Der Schreiber blickte auf.
»Was denn?«
»Deine Blutschuld.«
»Wie meinst du das?«
»Bruder Martin«, sagte Kurt Lange mit der gleichen ruhigen Sicherheit. »Du hast heute die Scheußlichkeit des Weltlebens zu sehen bekommen. Sei froh, dass du sie zu sehen bekommen hast, solange noch Zeit zur Besserung ist. Denn mitten in diesem Weltleben hast du selber bis zu diesem Tag gestanden. Das Blut, das im Wald zu Mölleby zum Himmel schreit, hast du selber mitvergossen. Die Knechte des Königs haben heute mit Büchsenlot und Schwertern gemordet. Du hast schon lange mit Zunge, Auge und Herz gemordet. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger, sagt der Apostel Johannes. Du hast den Küferknecht gehasst, mit dem du dich in der Heiligleibgasse schlugst. Du hast mit deiner Zunge scharfe Pfeile gegen Matthias den Ölländer in der Kanzlei abgeschossen. Du höhntest ihn wegen seiner Redeweise und seinem schiefen Mund und machtest ihm das Leben bitter. Wenn einer hasst, entsteht Schlägerei und Zank. Wenn 20 hassen, gibt es Absonderung und Fehde. Wenn 1000 hassen, gibt es Aufruhr, Krieg und Elend ohne Ende. Aber alles fängt damit an, dass einer allein hasst. Und das hast du getan. Darum, weil du wie die vielen gewesen bist und die vielen wie du. Halbchristen, Viertelchristen, Zehntelchristen, evangelisch dem Namen nach und heidnisch in der Tat. Darum sieht es so aus wie jetzt im Walde zu Mölleby.
Martin, der Schreiber, saß noch immer vornübergebeugt. Hätte Kurt Lange etwas derartiges vor einem halben Jahr gesagt, würde er ihm eins hinter die Ohren geschlagen und ihn hinausgeworfen haben. Jetzt sah er die Blutlachen im Walde vor sich. Der grenzenlose Jammer der Heimat stieg anklagend vor ihm auf und wälzte sich wie eine blutige Schuld über ihn, die er loswerden musste.
»Was soll ich tun?« sagte er.
»Höre, was Gott sagt«, sagte Kurt Lange. Er trat an den Tisch und blätterte in der schweren Bibel. Dann begann er zu lesen.
»Siehe, des Herrn Hand ist nicht zu kurz,
dass er nicht helfen könne. Und seine Ohren sind nicht hart geworden, dass er nicht höre. Sondern eure Untugenden scheiden euch und euren Gott voneinander. Und eure Sünden verbergen das Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Martin, der Schreiber, saß noch immer mit den Händen vor dem Gesicht. Sein Körper war todmüde. Es war, als ob die Gedanken stehen geblieben wären. Es entstand ein dunkler Leerraum in seinem Kopf, der von den schweren und gebieterischen Bibelworten erfüllt wurde. Kurt Lange fuhr fort zu lesen. Denn eure Hände sind von Blut befleckt und eure Finger mit Untugend. Martin, der Schreiber, hob seinen schweren Kopf aus den Händen und blickte starr darauf. Nein, Blut war nicht zu sehen. Er hatte fast den Geruch davon zu spüren vermeint. Von dem Blut der erschlagenen Fröjerumer Männer, die durch eine Kirchenausplünderung zu den Waffen getrieben worden waren, bei der er selber das Register geführt hatte, und durch eine Steuerschraube, die er selber mitgeholfen hatte, anzuziehen. Und das war vielleicht doch ein Teil der Schuld. Eure Finger sind mit Untugend befleckt. Er fühlte beinahe das Bedürfnis, seine Hände an den Hosen abzuwischen. Es war, als ob etwas daran festgeklebt wäre. Lange, klebrige Fäden von Unreinlichkeit und Schuld. Wo waren nicht diese Hände dabei gewesen? Bei dem gestohlenen Geld der Knabenjahre, zu Tode gepeinigten Mäusen und ungebührlichem Benehmen, bei Schlägereien der Mannesjahre und blutigen Wunden, Trunkenheit, Unzucht und Hurerei, niemals eingelösten Wechseln, Eifersuchtsschreiben und unflätigen Briefen. Er merkte, dass er eine Weile nicht auf das gehört hatte, was Kurt Lange las. Er wurde wieder aufmerksam. Ihre Füße laufen zum Bösen, und sie sind schnell, unschuldig Blut zu vergießen. War das wieder eine Beschreibung seiner selbst? Er hörte den Hufschlag seines Pferdes auf dem Weg bei Hof. Ja, es hatte ihn gefreut, dass es Kampf geben würde. Er hatte mit Erwartung diesem blutigen Tag entgegengesehen, ohne von einem anderen Gedanken geplagt zu werden als dem, dass er möglicherweise selber einen Pfeil in das Fleisch bekommen könne. Sie kennen den Weg des Friedens nicht, und es ist kein Recht in ihren Gängen. Sie sind verkehrt auf ihren Straßen. Wer darauf geht, der hat nimmer Frieden.
Das ist Wahrheit, murmelte der Schreiber.
Er saß wieder, das Gesicht in den Händen verborgen.
Der hat nimmer Frieden.
Nein, er hatte keinen Frieden gehabt, weil er von dem Weg des Friedens nichts hatte wissen wollen. Weite Strecken war er freilich rechte Wege gegangen. Er hatte ein rechtschaffender Schwede sein wollen, ein ehrlicher Mensch, ein untadeliger Beamter. Aber ständig hatte er kleine Abstecher auf krummen Wegen gemacht. Er hatte sich dem gerechten, guten Gott nicht übergeben wollen, sondern hatte sich mit den elenden Abgöttern gutgestellt. Er hatte dem Gelde in seinen lottrigen Angelegenheiten gedient. Er hatte einen Tempel für den Rausch, einen anderen für die Lust gehabt. Ständig aufs Neue hatte er sich auf krummen Wegen dorthin geschlichen, um heimlich zu sündigen, voll verschämter Wollust und bitteren Genusses. Ja, das war Wahrheit. Wer dort wandert, der hat keinen Frieden. Kurt Lange fuhr mit der Lesung fort. Darum ist das Recht fern von uns, und wir erlangen die Gerechtigkeit nicht. Wir harren aufs Licht, siehe, so wird's finster. Auf den Schein, siehe, so wandeln wir im Dunkeln. Denn unsere Übertretungen vor dir sind zu viel, und unsere Sünden antworten wider uns. Denn unsere Übertretungen sind bei uns, und wir fühlen unsere Sünden. Martin, der Schreiber, kauerte sich während der Lesung zusammen, wie wenn jemand ihn geschlagen hätte. Abermals dachte er, das ist Wahrheit. Jedes einzelne Wort ist Wahrheit. Kurt Lange beendete die Lesung. Martin, Bruder Saulus, sagte er langsam, erkennst du deine Missetat?
Ja,
sagte der Schreiber mit undeutlicher Stimme. Er hielt noch immer das Gesicht in den Händen. Willst du von ihnen losgesprochen werden?
Ja.
Bist du bereit, der Welt und aller ihrer Eitelkeit zu entsagen?
Ja.
Die Stimme des Schreibers war fester und bestimmter geworden. Aber noch hielt er das Gesicht in den Händen vergraben. Kurt Lange schlug die Bibel zu und nickte zu den anderen hin. Langsam erhoben sie sich und traten vor den Schreiber. Er fühlte ihre Hände auf seinem Kopf. Ein Bündel warmer Hände, schwere und leichte, zitternde und feste abwechselnd. Sie berührten sein Haar, seinen Nacken und seine Schultern. Kurt Lange sprach gebieterisch und feierlich.
So sprechen wir dich, unseren Bruder Saulus, im Namen des Herrn, unseres Gottes, los. Deine Sünden sind dir vergeben. Deine Missetat ist gesühnt. Ihrer soll nimmermehr gedacht werden, nachdem du bereut hast. Und nun berufen wir dich, zu wandern unter den Erwählten des Herrn Zebaoth, von jetzt an bis in Ewigkeit.
Amen, sagten die anderen. Die Hände wurden von dem Kopf des Schreibers fortgenommen.
Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, sagte der kleine schwarze Mann. Jetzt beugen wir unsere Knie und beten für unseren neugeborenen Bruder Paulus, dass er heranwachsen und stark werden möge im Herrn.
Sie beugten die Knie auf dem Fußboden. Auch Martin, der den Kopf aus den Händen genommen hatte, glitt auf seine Knie nieder. Ringsherum begannen die anderen zu beten. Alle auf einmal. Etliche laut und rufend, andere murmelnd und leise redend. Er bekümmerte sich nicht groß darum, was sie sagten. Er betete still für sich selbst. So hatte er nicht gebetet, seitdem er als Kind daheim in Askernes an der Seite seiner Mutter vor dem Kruzifix und den Wachslichtern in der Mauernische auf den Knien lag. Er fühlte, dass er zu dem Frieden seiner Jugend wieder zurückkehrte. Er fühlte sich mitten in dieser wunderlichen und fremden Umgebung, als ob er nach Hause zurückgekommen wäre. Und gleichzeitig war da etwas Neues, was begann. Etwas Unbekanntes und Entzückendes. Er hatte heute seinen König gewechselt. Jetzt gehörte er zu den Erwählten des Herrn Zebaoth. Paulus hatte Kurt Lange ihn genannt. Er ahnte, dass der Freund etwas Großes von ihm erwartete.
Ja, Herr, betete er. Lass mich etwas für dich tun, etwas Großes und ganz zu deiner Ehre.
Einige dröhnende Schläge mit dem Türklopfer unterbrachen die Gebete. Alle schwiegen. Ein Teil blieb auf den Knien liegen. Martin, der Schreiber, ertappte sich dabei, dass er hochgetaumelt war. War er noch so ängstlich, seinem neuen König zu dienen? Er ließ sich beschämt wieder auf die Knie nieder. Der kleine Mann mit dem Spitzbart nahm ein Licht und ging wieder hinaus und öffnete. Im Vorraum erklang ein Wortwechsel. Eine hitzige Landsknechtsstimme forderte, dass der Bader sofort mitkommen solle. Es waren Verwundete von Skuggeby gekommen, das ganze Schwarzbrüderkloster war voll. Der Bader entschuldigte sich, er sei beschäftigt. Der andere wurde grob und fing an zu fluchen. Schließlich sah sich der Bader gezwungen zu versprechen, er würde kommen, sobald er könne. Der andere begnügte sich damit und die Tür fiel wieder ins Schloss.
Der Unsegen der Welt und der Anruf des Teufels folgen uns sogar bis hierher, sagte der Bader, als er wieder hereinkam. Aber wir wollen uns unsere Andacht von ihnen nicht stören lassen. Nicht jeden Tag kann ein Christ sich der Gemeinschaft der Glaubensgeschwister erfreuen.
Die Gebete begannen wieder. Auch der Schreiber wurde ermahnt, laut zu beten. Er tat es zögernd und stammelnd. Dann sang man, noch immer kniend. Die Minuten gingen dahin. Der Schreiber empfand einen Stich im Gewissen. Musste der Bader denn nicht zu den Verwundeten gehen?
aber er schlug sich den Gedanken aus dem Kopf. War man seinem Gott ganz hingegeben, musste wohl all das Weltliche erst in zweiter Linie kommen. Nichts konnte wichtiger sein als die Andacht. Noch ein Lied folgte, diesmal ein deutsches. Es war eine weiche und liebliche Melodie. Der Schreiber barg wieder sein müdes Haupt in den Händen. Er vermochte nicht mehr zu denken. Er ließ sich willenlos von dieser starken Woge von Gesang und warmer menschlicher Gemeinschaft tragen. Der Bader nahm Abschied und versprach, bald wiederzukommen. Kurt Lange las aufs Neue aus der großen Bibel. Martin war grenzenlos müde, fühlte sich aber gleichzeitig geborgen. Er lehnte sich gegen die Wand, zog den Pelz über die Schultern und ließ alles wie in einem Traum vorübergleiten. Es wurde spät. Man betete von Neuem. Noch einige Lieder wurden gesungen. Da der Bader noch immer verzog, beschlossen die anderen, aufzubrechen. Erst als sie allein geblieben waren, fing Kurt Lange an, über Martins Zukunft zu sprechen. Er hatte einen Vorschlag, den er offenbar lange in Bereitschaft gehabt hatte, für den Fall, dass sein Freund würde aus der Welt gehen wollen. Gerd Hubmeier, sein Hausherr, hatte schon vor einem halben Jahr davon gesprochen, dass er wohl noch Arbeit für einen weiteren Schreiber hätte, wenn er nur jemand bekommen könne, der wahrhaft evangelisch gesonnen sei. Es sei eine gute Beschäftigung, insbesondere für den, der sich von der Welt unbefleckt halten wolle. Und dann könnten sie zusammenarbeiten. Wenn es um des Königs Willen nötig sei, könne Martin gut für ein halbes Jahr im Ausland verschwinden. Martin, der Schreiber, saß schweigend hinten an der Wand. Er strahlte bloß. So lenkte also Gott alles für seine Kinder. Bevor man ihn anzurufen vermochte, hatte er erhört. Bevor man die Sorge ernstlich zu spüren vermochte, war sie von einem genommen. Er fühlte sich selig geborgen. Endlich war er daheim. Das Auge, das ein halbes Jahr lang anklagend und unbestechlich über ihm gewacht hatte, strahlte jetzt von lauter väterlicher Barmherzigkeit. Er lehnte den Kopf nach hinten an die Wand und schloss die Augen. Sein Hemd war in der Zimmerwärme trocken geworden. Er fühlte sich wohlig warm und geborgen. Irgendwo weit weg war Kurt Langes Stimme zu hören, ferner und ferner. Blutige Bilder zogen wieder vorbei. Der Pulverrauch qualmte zwischen den Tannen, die Bäume wankten und brachen ab. Der ganze Wald tanzte im wilden Wirbel. Die Verwundeten wurden hochgehoben und zogen kreisrunde Blutspuren über den Wolken. Das abgeschossene Bein des langen Staffan wurde zu einem blutigen Faden langgezogen und wirbelte herum. Mitten in dem Hexentanz erhob sich der Turm der Liebfrauenkirche mit seinem strengen und wachenden Auge. Dann erlosch alles im leeren Dunkel, in dem nur ein einziges kleines Licht leuchtete. Ein einsames Wachslicht vor dem Bild des Erlösers an der Wand zu Askenes. Er war daheim. Kurt Lange schwieg plötzlich und blickte auf seinen Freund, der seit geraumer Zeit nicht geantwortet hatte. Dann verzog er sein Gesicht etwas. Er hatte von der Besiegelung des Heiligen Geistes bei den Auserwählten gesprochen, dem Wichtigsten und Heiligsten, wovon er zu reden wusste, und während der Zeit hatte sein Freund dagesessen und geschlummert. Aber dann erinnerte er sich, dass der Schreiber an diesem Tag an einer Feldschlacht teilgenommen hatte, und er vergab ihm. Er ließ ihn sitzen und ging zur Wandbank hin, wo er das Nachtlager zu rüsten begann.